Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute geht es wieder um das Thema Geld. Das hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt, dass uns das Thema eine Weile beschäftigen wird. Und ich lese uns dazu einen Text aus Lukas Kapitel 19, 11 bis 26. Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund eingebracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Reichtum und Besitz, Geld, das birgt viele Gefahren in sich, aber auch viele gute Möglichkeiten. Wir hatten das in der letzten Predigt gesehen, es gibt diese beiden Möglichkeiten, entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Kompromisse irgendwie dazwischen, ein Handel mit Gott machen, das gibt alles nicht. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Wenn wir mit unserem Geld Gott anbeten wollen, dann bedeutet das, dass wir mit dem Geld so umgehen, wie es Gott möchte. In der Bibel gibt es dazu sehr viele Prinzipien und Gebote und Beispiele. Ich hatte euch das letzte Mal gesagt, in 25% der Gleichnisse von Jesus spielt irgendwie Geld eine Rolle. Also geht mal mit einem gelben oder grünen Stift durch die Bibel und macht euch überall eine Farbe dran, wo es um das Thema Geld, Reichtum, Besitz geht. Oder Armut. Dann werdet ihr merken, eure Bibel wird sehr bunt werden. Also wir haben in der Bibel sehr viele Prinzipien, Gebote zum Thema Geld, aber wir haben keine Zahl. Also wir haben jetzt keinen Budgetplan, wo steht 10% dafür, 5% dafür, 3% dafür und so weiter. Auch der Zehnte, den ja viele so als feste Zahl nehmen, das ist keine wirklich feste Zahl, das werden wir heute im zweiten Punkt sehen. Sondern es ist auch ein Prinzip. Das letzte Mal hatten wir das Prinzip, eines dieser vielen Prinzipien, ein sehr wichtiges Prinzip, uns nochmal genauer angeschaut. Dieses Prinzip heißt Vergängliches für Unvergängliches investieren. Also mit unserem Geld, mit unseren vergänglichen Gütern sollen wir in Gottes Reich investieren. Sollen wir uns einen Schatz im Himmel sammeln. Ein weiteres grundlegendes Prinzip für den Umgang mit unserem Geld und Besitz ist das Prinzip des Verwalters oder das Prinzip des Haushalters. Das ist dasselbe, Verwalter, Haushalter. Das ist heute unser erster Punkt, das Prinzip des Verwalters. Dieses Prinzip macht deutlich, dass das, was wir haben, nicht uns, sondern Gott gehört. Es ist eben nicht mein Geld und mein Besitz, von dem ich etwas für Gott abgebe, sondern es ist alles, was ich habe, Gottes Besitz, von dem ich etwas für mich nehmen darf. Und darum gilt für alles, was mir Gott gibt, für alles, trage ich die Verantwortung, es im Sinne des Besitzers zu verwenden. Wir sind Verwalter, wir sind Haushalter, das heißt, wir haben Verantwortung. Je mehr du hast, desto mehr Verantwortung hast du. Randy Alcorn, der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, was ich euch nochmal sehr ans Herz legen möchte, kauft euch dieses Buch, Geld, Besitz und Ewigkeit, der berichtet von folgender Begebenheit. Völlig außer sich galoppierte ein Mann auf John Wesley zu und rief, Mr. Wesley, Mr. Wesley, etwas Schreckliches ist passiert. Ihr Haus ist komplett abgebrannt. Wesley ließ die Nachricht einen Moment lang sacken und antwortete dann, nein, das Haus des Herrn ist abgebrannt. Und das bedeutet für mich eine Verantwortung weniger. Wie sollen wir als Verwalter mit unserer Verantwortung umgehen? Nicht jeder hat den Luxus, nur wenig Geld zu besitzen. Ja, wie zum Beispiel John Wesley in diesem Beispiel. Viele von uns haben mehr und damit mehr Verantwortung. Das oberste Gebot des Verwalters lautet Treue. Wir sollen treu sein. Das wird besonders in dem Gleichnis, was ich euch heute vorgelesen habe, deutlich. Die einzelnen Knechte haben unterschiedlichen Profit gemacht. Die haben unterschiedliche Leistungen gebracht. Sie wurden dafür auch unterschiedlich groß belohnt. Obwohl der Lohn natürlich unbeschreiblich höher war als das, was sie erwirtschaftet hatten. Ja, 5 Pfund und dann 5 Städte. Das ist unbeschreiblich viel höher. Aber unterschiedliche Leistungen, unterschiedlicher Lohn. Wir hatten das letzte Mal, ja, es gibt einen Lohn im Himmel. Nun, diese Dinge haben ihre Bedeutung. Aber worauf es zuerst ankommt und warum es überhaupt Leistung und Lohn gab, das war die Treue der Knechte. In Vers 17, da steht, und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Weil du treu gewesen bist. Diese Knechte, auch wenn sie unterschiedliche große Leistungen gebracht haben, sie sind treu mit dem anvertrauten Geld umgegangen, weil sie treu zu ihrem Herrn waren. Mein Herr hat mir das und das im Auftrag gegeben, hat mir das und das Geld gegeben, ich folge meinen Herrn, ich bin treu zu ihm. Deshalb bin ich treu mit dem Geld. Der dritte Knecht, der war nicht nur untreu mit dem Geld, sondern er war untreu seinem Herrn gegenüber. Ja, wenn ihr euch noch erinnert, das hatte ich schon damals das Beispiel, wenn ich jemandem Geld gebe und einen Auftrag gebe und er verplempert das Geld oder macht überhaupt nicht, was ich ihm gesagt habe, dann ist er nicht nur untreu mit dem Geld umgegangen, sondern er war untreu zu mir. Also ein Verwalter soll zuerst treu sein. Und die Treue mit dem anvertrauten Gut spiegelt die Treue zum Herrn wider. Und auch wenn du nur sehr wenig hast, umso mehr ist deine Treue gefordert. Christus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Nun, diese Treue zu Gott wirkt sich auf verschiedene Art und Weise aus. Und dazu habe ich uns 5 Dinge zusammengestellt, die ich denke sehr wichtig sind. Es gibt bestimmt noch mehr, aber wir wollen uns jetzt 5 Punkte anschauen. Erstens, Treue im Umgang mit Geld und Besitz erweist sich darin, dass wir zuerst an den Herrn denken. Dass wir zuerst an Gott denken. Gott gehört alles. Alles, was ich habe. Und jetzt kommt der Kracher, auch ich selbst gehöre Gott. Und ich, sofern ich an Christus glaube, gehöre Gott sogar 2-mal. Gott hat mich geschaffen, er ist mein Schöpfer und Gott hat mich durch Christus erkauft aus den Sünden. Er hat mich nochmal für mich bezahlt. Ich gehöre Gott zweimal. Wisst ihr, wenn wir das begreifen, dass alles Gott gehört, dass er der Besitzer ist und wir die Verwalter sind, dann verändert das unser ganzes Leben. Wie betrachtet ihr eure Dinge? Euer Auto, eure Wohnung, euer Bett, eure Klamotten, alles was ihr habt. Wie geht ihr damit um? Wie ist eure Beziehung dazu? Habt ihr dieses Gespür, ach, alles gehört Gott und ich bin der Verwalter? Oder habt ihr eher so dieses, ja, das ist ja meine? Wisst ihr, wenn wir das wirklich begreifen, dass wir nur die Verwalter sind und Gott der Besitzer ist, dann verändert das alles. Gott hat eben nicht nur Anspruch auf 10% oder vielleicht sogar 50%, sondern auf 100% meines Geldes. Und deshalb muss ich fragen, ja, was will denn Gott, dass ich mit seinem Geld tun soll? Was dient ihm? Was dient seinem Reich? Zweitens, Treue im Umgang mit Geld und Besitz erweist sich darin, dass wir angemessen für unsere eigenen Bedürfnisse sorgen. Dass wir angemessen für unsere eigenen Bedürfnisse sorgen. Wir werden uns in einer weiteren Predigt dieses Thema noch detaillierter anschauen, aber hier schon mal so als allgemeinen Punkt. Christus sagte in Lukas 12, Vers 22, er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Dann später, wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Gott möchte uns die Dinge geben, die wir brauchen. Gott will uns versorgen. Gott sagt uns, ihr sollt nach meinem Willen mich bitten, und zwar was? Unser tägliches Brot gib uns heute. Unsere täglichen Bedürfnisse stille uns. Und Gott will das. Manchmal sind Zeiten, wo nicht alle Bedürfnisse gestillt sind. Dann ist das auch Gottes Wille und er will uns dadurch was, ja, auch führen und uns im Glauben wachsen lassen. Aber allgemein gilt, Gott will unsere täglichen Bedürfnisse erfüllen. Aber es ist nicht sein Wille, dass wir mit unserem Geld um uns werfen oder das Geld, was uns anvertraut hat, hocken. Also unsere Treue erweist sich darin, dass wir angemessen für unsere eigenen Bedürfnisse sorgen. Wir werden uns das dann in einer weiteren Predigt noch genauer anschauen. Was wir wissen müssen ist, Gottes Geld hat ein höheres Ziel als mein persönlicher Wohlstand. Das, was Gott mir anvertraut, hat ein höheres Ziel als mein persönlicher Wohlstand. Da geht es um mehr. Drittens, Treue im Umgang mit Geld und Besitz erweist sich darin, dass wir vorausschauend mit Geld umgehen. Das war der Punkt, den ich letztes Mal schon deutlicher gemacht habe, aber der gehört eben auch hier dazu. Ich hatte damals das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Und dieser ungerechte Verwalter wird von Jesus gelobt, dass er schlau war. Und dort steht dieses Wort Phronimos. Und wenn man das noch genauer übersetzen will, dann heißt das, er war vorausschauend. Und Jesus sagt, das war gut. Er hat an seine Zukunft gedacht. Und so sollt ihr sein. Ihr sollt an eure Zukunft, an eure ewige Zukunft denken und an die ewige Zukunft von eurem Nächsten. Ja, wir sollen schlau, wir sollen vorausschauend mit unserem Geld umgehen. Also auch wenn wir unser Geld für fromme Zwecke spenden, sollen wir darüber nachdenken, wohin wir das Geld geben. Viertens, Treue im Umgang mit Geld und Besitz erweist sich darin, dass wir uns größerer Verantwortung würdig erweisen. Das heißt, dass wir Gewinn erwirtschaften, dass wir treu im Kleinen sind. Wir können es ganz einfach ausdrücken, dass wir fleißig sind. Dass wir bereit sind zu dienen. Ja, wir sollen arbeiten und vermehren. Wir sollen die Pfunde, die Gott uns anvertraut, vermehren. Wir sollen nicht nur irgendeinen gewissen Stand, irgendein Niveau halten, sondern wir sollen mehr daraus machen. Es ist ganz interessant, was Paulus zum Beispiel den Ephesern schrieb. die in der Gemeinde früher im Diebeshandwerk nachgegangen sind, also den Räubern und Dieben. Da schreibt er, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Okay, also diese Sünde sollst du nicht mehr tun. Aber das ist erst der Anfang. Sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas zu erarbeiten, etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Also er sollte nicht mehr die Sünde tun, sondern er sollte arbeiten, um sich selber zu versorgen. Aber er sollte da auch nicht stehen bleiben, sondern er sollte noch mehr erarbeiten, um es dem Bedürftigen zu geben. Genauso 2. Thessalonicher 3, Vers 11. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Also ihr sollt euch arbeiten, ihr sollt euer eigenes Brot verdienen und darüber hinaus nicht müde werden, Gutes zu tun, noch mehr zu tun, noch für andere zu sorgen. Nun, ich weiß, dass einige unter uns sind, die gerne arbeiten würden und Arbeit suchen, aber keine haben. Und das ist natürlich jetzt keine Ermahnung an euch, dass ihr nun endlich sehen sollt, dass ihr euer eigenes Brot verdient. Aber es heißt auch nicht, dass ihr eben die Hände in den Schoß legen könnt und sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe eben mal nichts zu tun. Gott sagt ja, ihr sollt nicht aufhören, ihr sollt nicht müde werden, Gutes zu tun. Gott gibt euch eben vielleicht gerade jetzt diese Zeit, wo ihr keine Arbeit habt, um Dinge für ihn zu tun. Wir sollen die Zeit nutzen, wir sollen die Gaben und alles, was Gott uns gibt, nutzen für sein Reich. Der 5. Punkt, Treue im Umgang mit Geld und Besitz erweist sich darin, dass für uns die Beurteilung unseres Herrn entscheidend ist und nicht die Meinung von anderen Personen. Die Beurteilung unseres Herrn muss uns das Wichtigste sein, nicht die Meinung anderer Personen. Wir stehen im Dienst Christi. Er ist unser Herr. Und es ist wichtig, was er über uns denkt. Das, was Christus über uns denkt, das muss unsere Entscheidung hier im Umgang mit Geld steuern. Und es ist tatsächlich so, so wie wir mit Geld umgehen, dann schauen die Leute, die unsere Nachbarn, unsere Freunde auf uns und sehen das und dann werden die sich wundern. Wenn wir wirklich so mit Geld umgehen, wie Gott es in seinem Wort sagt, dann werden die sich wundern, werden euch sagen, das könnt ihr doch nicht machen. Das ist doch Wahnsinn. Du kannst doch nicht in der Situation, wo du selber kaum was zum Leben hast, noch was weggeben. Oder schau dich doch mal an, du musst doch mal langsam das und das und das in deinem Leben verbessern. Nein, das, was Christus über uns denkt, seine Meinung, das muss uns am wichtigsten sein. Paulus schreibt an die Römer, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht und fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Unserem Nächsten müssen wir keine Rechenschaft geben, denen sollen wir Zeugnis geben. Gott müssen wir Rechenschaft geben. Wir sind die Verwalter und Gott ist der Besitzer. Das bedeutet für uns Verantwortung. Aber das bedeutet für uns nicht nur Verantwortung, sondern das bedeutet für uns auch Befreiung. Wir stehen im Dienst Christi. Er ist unser Herr und er ist unser Retter. Er gibt uns Verantwortung und Aufgaben, aber er gibt uns auch unser täglich Brot, Kraft, Weisheit. Er gibt uns sein Wort. Er segnet uns. Er hält uns in seiner Hand. Wir selbst gehören ihm. Nicht nur unser Geld. Wir selbst gehören ihm. Nicht nur das, was wir haben, ist von ihm abhängig. Wir selbst sind von ihm abhängig. Und das bedeutet für uns Befreiung, Hoffnung, Zuversicht. Christus hat sich für uns gegeben. Christus hat sein Leben für uns gegeben und er hält uns in seiner Hand. Wir dienen einem, der sich selbst für uns gegeben hat. Und damit kommen wir zum 2. Punkt heute Morgen. Um diese Wahrheiten uns bewusst zu machen, um diese Wahrheiten im täglichen Leben ja, vor Augen zu haben, danach zu leben, dass wir und unser Geld Gott gehören, dass wir nur die Verwalter sind. Dazu hilft uns das Prinzip des Zehnten. Das ist der zweite Punkt, das Prinzip des Zehnten. Und ich nenne es mit Absicht ein Prinzip, weil es mir nicht darum geht, hier Gesetzlichkeit zu fördern. Für uns ist der Zehnte kein Gesetz. Wir müssen den nicht geben, sondern wir sind frei zu geben, was wir wollen. Aber um das Prinzip zu verstehen, schauen wir uns jetzt mal an, wie das dann im Alten Testament genau war. Da steht im 3. Mose 27, Vers 30, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn, sie sind dem Herrn heilig. Drei Dinge werden hier deutlich. Das erste, der Zehnte gehört dem Herrn, nicht dem Menschen. Der Zehnte gehört dem Herrn. Zweitens, der Zehnte erstreckt sich auf alles, nicht nur auf manches im Leben, auf alles. Und drittens, der Zehnte war heilig. Das heißt, er war für Gott abgesondert und durfte nur für Gott verwendet werden. Wir werden uns jetzt im Näheren anschauen, was das alles genau bedeutet. Weil der Zehnte Gott gehörte, wurde er nicht gespendet, sondern er wurde zurückgezahlt. Ganz interessant. Wenn man im Alten Testament liest, da stehen nicht solche Wörter wie sie gaben, sie schenkten, sie spendeten den Zehnten, sondern sie zahlten ihn. Sie mussten etwas zurückzahlen, das gehörte ja gar nicht ihnen, das gehörte ja Gott. Der Zehnte war nicht freiwillig, sondern er musste wie eine Steuer gezahlt werden. Erst danach, erst darüber hinaus begann das freiwillige Spenden. Und darum habe ich uns mal diesen Lesungstext vorlesen lassen, wo über die Israeliten, über das Volk Israel berichtet wurde, wie sie freiwillig spenden. Wenn sie freiwillig gaben, dann war das keine pflichtbewusste Übung. So, ja, wir müssen ja auch als das Volk Gottes jetzt noch hier ein bisschen was geben für die Stiftshütte, sondern sie gerieten dabei in Überschwang. Das war eine Herzensangelegenheit. Die Israeliten gaben viel mehr, als gebraucht wurde. Es war am Ende sogar so, dass sie stoppen mussten. Stell dir das mal vor, die brachten ihr Bestes, ihr Gold, ihre Edelsteine, die feinsten Hölzer. Und zwar so mit vom Herzen und so viel, dass sie sagen mussten, jetzt ist aber gut, Leute. Stellt euch vor, Klaus würde sagen, Leute, jetzt ist aber jetzt mal langsam gut. Jetzt fällt mir da gerade so ein. Das wird bestimmt nicht so schnell passieren. Nun, warum gaben die Israeliten so viel? Weil es ihnen Freude machte. Und warum machte es ihnen Freude? Weil sie erkannten, dass sie damit Gott anbeteten. Das war ein Akt der Anbetung. Der Zehnte, der hatte den Zweck, den Menschen zu lehren, Gott in ihrem Leben an die erste Stelle zu setzen. Der Zehnte sollte deutlich machen, dass alles Gott gehörte. Nicht nur die 10%, alles. Er stand symbolisch für alles. Elkhorn schreibt in seinem Buch, der Zehnte war nie der Deckel des Gebens, sondern erst der Boden. Der Zehnte sollte die Menschen anregen, freiwillig und großzügig aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten noch mehr zu geben. Der Zehnte war dazu da, um die Leute in den Leuten die Freude des Gebens zu wecken. Er schreibt dann von einem Beispiel. Stellen Sie sich den Vater eines Jungen vor, der möchte, dass sein Sohn mit der Tochter eines alten Freundes ausgeht. Widerwillig lässt sich der Junge darauf ein, weil sein Vater es von ihm erwartet. Doch als der Junge dann tatsächlich das Mädchen trifft, genießt er ihre Gegenwart so sehr, dass er sie ein weiteres Mal bittet, mit ihm auszugehen. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Und an diesem Punkt handelt der Junge nicht mehr aus Pflichtgefühl, sondern weil er es will. Freiwillig. Er muss nicht mit dir ausgehen. Er will es. Die Israeliten gaben den Zehnten, weil Gott es ihnen befohlen hatte. Sie gaben darüber hinaus freiwillig Opfer, weil sie das wollten. In diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, da kommt ständig, sie wollten, von Herzen, freiwillig. Das kommt in jedem Vers zweimal vor. Aber so wie der junge Mann sich nie in dieses Mädchen verliebt hätte, wenn er der Aufforderung seines Vaters nicht nachgegangen wäre, so hätten die Israeliten nie die Freude des freiwilligen Gebens entdeckt, wenn sie nicht zuerst die Disziplin des Zehnten gelernt hätten. Der Zehnte ist für uns im neuen Bund lebende Christen kein Gesetz mehr. Aber er kann auch für uns eine Hilfe sein. Dieses Prinzip des Zehntens kann uns eine Hilfe sein. Eine Hilfe, die Disziplin im Geben zu erlernen. Eine Hilfe, die Freude des Gebens zu entdecken. Und vor allen Dingen eine Hilfe, uns immer wieder bewusst zu machen, dass Gott der Besitzer ist und wir die Verwalter. Wenn ich den Zehnten geben will, dann bin ich dazu gezwungen, mal zu berechnen, wie viel ich eigentlich überhaupt insgesamt Einnahmen habe. Wie hoch sind meine Einnahmen? Dann werde ich erkennen, wie viel Gott mir gibt, wie gütig Gott zu mir ist. Ich kann euch aus meinem Leben wieder mal ein gutes, schlechtes Beispiel dafür geben. Als ich das Buch gelesen habe und an die Stelle gekommen bin, dachte ich mir, gut, rechne ich doch mal nach. Und dann habe ich alles Mögliche zusammenberechnet und ich bin mir jetzt bewusst, ich habe noch nicht mal alles zusammenberechnet und bin total erschrocken, wie viel Geld wir jeden Monat haben. Also der Klaus muss sich heute nicht nochmal hinstellen und über das Thema reden, wie viel ich hier verdiene, sondern ich habe es berechnet, wie viel Gott uns gibt von allen möglichen Richtungen und Seiten und ich bin erschrocken darüber, so viel. Und wisst ihr, dann bin ich erschrocken darüber, wie viel wir ausgeben. Viel mehr als das, was ich dachte, was wir bisher einnehmen. Und dann bin ich erschrocken darüber, wie wenig wir geben. Wie wenig ich gebe. Als Pastor. Der Zehnte ist kein Gesetz. Wir dürfen viel mehr geben. Wenn Gläubige im Alten Testament beim Zehnten erst anfingen und nicht etwa aufhörten, warum sollten Christen dazu geneigt sein, dort aufzuhören? Wenn das Gesetz Menschen im Alten Bund dazu antrieb, mindestens 10% für Gott zu geben, sollte uns die Gnade im Neuen Bund nicht dazu bringen, viel mehr zu geben? Die ersten Jünger, die erste Gemeinde oder die ersten Gemeinden, die haben sich nicht gesagt, jetzt sind wir endlich nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Jetzt sind wir endlich nicht mehr unter dem Gesetz des Zehnten. Jetzt brauchen wir endlich nicht mehr unseren Zehnten geben. Nein, die haben viel mehr gegeben. Da steht, dass da einige alles verkauften, was sie hatten, um für die Gemeinde zu sorgen. Und danach steht, große Gnade war bei ihnen allen. Ja, große Gnade, wir sind unter Gnade. Große Gnade. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Diese Geschichte ist natürlich keine Mustergeschichte für uns heute, für alle Zeiten. Es war der Beginn der Gemeinde. Aber es war eine ganz besondere Situation. Ihr müsst euch vorstellen, da waren Tausende von Menschen, die zum Glauben kamen. Viele kamen von irgendwoher, das waren Pilger in Jerusalem. Durch ihren Übertritt zum christlichen Glauben hatten viele keine Lebensgrundlage mehr. Dort mussten ganz besondere Dinge passieren, um die jetzt zu versorgen. Und deshalb verkauften manche alles, was sie hatten, um irgendwie jetzt diese junge Gemeinde zu versorgen. Aber wir können trotzdem davon lernen. Es ist gut, großzügig zu sein. Es ist wichtig, sich um die Bedürftigen zu kümmern. Nicht nur um unser Geld, wir hatten damals auch eine Witwenspeisung und so weiter. Oft ist es jedoch so, dass Christen viel weniger als den Zehnten geben. So wie ich es gemacht habe, so zeigt es auch die Statistik. Es gibt also Statistiken, wie viel geben Christen. Und da ist deutlich, wir geben deutlich weniger als den Zehnten. Und es ist dann sogar so, je mehr Christen verdienen, desto weniger geben sie. Ja, der Verdienst steigt und das Geben steigt nicht, sondern der Lebensstil steigt mit dem Verdienst. Geben aus Gnade, nicht aus Zwang. Das wird oftmals als Geben, wozu man gerade Lust hat. Oder Geben, was am Ende des Monats übrig bleibt, verstanden. Wir stehen noch unter der Gnade. Wenn ich das Gefühl habe durch Gott, dass ich was geben sollte, dann werde ich das machen. Aber ich hatte halt wieder mal kein Gefühl. Außerdem hatte ich mein Portemonnaie vergessen. Und so weiter und so fort. Ja, wenn mich die Gnade des neuen Bundes dazu führt, immer weniger zu geben, dann muss ich mich tatsächlich fragen, ob ich die Gnade richtig verstanden habe. Beim Geben ist es so, wie bei den meisten Dingen, wir müssen es lernen. Wir müssen auch dazu unterwiesen werden. Und das Prinzip des Zehntens kann uns dabei helfen. Elkon vergleicht das wunderbar mit dem Gesetz. So wie das Gesetz der Zuchtmeister war, um uns zu Christus zu führen, so kann der Zehnte ein Zuchtmeister sein, um uns das Geben zu lehren. Okay, stehen wir in der Gefahr, bei diesem Zehnten, bei dieser ganzen Angelegenheit gesetzlich zu werden? Nun, wir stehen bei allen Dingen in der Gefahr, gesetzlich zu werden. Auch beim Bibellesen und Beten. Auch diese Dinge kann ich tun und damit denken, jetzt kann ich hier Gott zeigen, wie toll ich bin. Aber deshalb nimmt man diesen Dingen ja nicht ihre Berechtigung. Ich gebe mindestens den Zehnten nicht, um mir bei Gott etwas zu verdienen, sondern ich gebe doch nur das Gott zurück, was er mir gegeben hat und davon auch nur einen ganz kleinen Teil. Und wenn ich dann immer noch Angst habe, dass ich in die Gesetzlichkeit rutschen könnte, wenn ich den Zehnten gebe, dann gebe ich halt den Elften oder den Zwölften Teil. Natürlich geht es darum, von Herzen und aus Liebe zu Gott und zur Gemeinde und zu den Verlorenen und zu den Armen zu geben. Und natürlich geht es darum, freiwillig und fröhlich zu geben. Ja? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber es ist für uns eben nicht so ein fröhliches Geschäft, einfach mal einen Hunderter zu zücken und irgendwo hinzugeben. Das muss man erst mal lernen. Freiwillig und fröhlich zu geben. Und dazu kann es das Prinzip des Zehnten helfen. Es gibt eine ganz interessante Begebenheit bei Jesus und den Pharisäern. Die Pharisäer, das waren nun Leute, die sehr gesetzlich waren und sie verzehnten sogar die kleinen Gewürze, die sie im Garten anbauten. Also ich habe letztes Jahr wieder Schnittlauch und Petersilie und so weiter angebaut. Ich gebe zu, ich habe es nicht verzehntet. Wir haben es einfach alles verwendet. Ja? Also das ist irgendwo Gesetzlichkeit. Aber interessant, was Jesus dazu sagt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Was sagt jetzt Jesus? Dieses sollte man tun, Recht, Erbarmen, Glauben. Aber jenes nicht lassen, den Zehnten. Also Jesus löst den Zehnten nicht auf. Aber er sagt, das ist erst der Anfang. Wir können das Geben des Zehnten mit den ersten Schritten eines kleinen Kindes vergleichen. Der Martin, mein jüngster Sohn, ist letzte Woche so einen ersten Schritt gegangen. So, der hat sich hochgezogen und dann ist er so den ersten Schritt so auf Zehenspitzen gegangen. Das war nicht sein bester Schritt im Leben, hoffentlich nicht. Es war nicht sein schönster, aber es war sein erster. Es war ein Anfang. Und das Geben des Zehntens ist der erste Schritt des Kleinkindes hin zur Haushalterschaft. Wir sind Haushalter, wir sind Verwalter. Jetzt, wo man so dieses Selbstverständliche, dieses grundlegende Geben, dieses Verständnis des Zehnten hat, nun könnte man im Neuen Testament mal sehen, was das Neue Testament alles darüber schreibt, übers Spenden, übers darüber hinaus geben. Dafür haben wir heute keine Zeit mehr, das werden wir uns vielleicht das nächste Mal anschauen. Ich möchte jetzt am Schluss noch drei Fragen stellen und beantworten, die beim Zehnten vielleicht aufkommen können. Die erste Frage: Für was geben wir mindestens den Zehnten? Es steht, im Vers, den ich am Anfang gelesen habe, 3. Mose 27, Vers 30, dass der Zehnte dem Herrn heilig ist. Und dann gibt es ganz viele Gebote, wo steht im Alten Testament, wofür er gegeben werden sollte. Und auch im Neuen Testament wird deutlich, wofür die Gemeinde in erster Linie, in allererster Hinsicht sorgen muss. Und jetzt übernehme ich den Job vom Klaus, aber es steht nun mal so in der Bibel, das Erste, was versorgt werden muss, das sind die vollzeitlichen Diener Gottes. Der Zehnte wurde vor allem für die Versorgung der Priester gegeben. Sie wurden dadurch freigestellt, ihrer Berufung zu folgen, Gott und der Gemeinde zu dienen. Zweitens, das hängt damit zusammen, der Zehnte wurde gegeben für die Verkündigung des Wortes, für die Lehre des Gesetzes, für Evangelisation, also für die Verlorenen, für Mission. Und drittens, er wurde gegeben für die Armen und Bedürftigen. Zachäus, als er Christus kennengelernt hatte, sagte, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und auch der reiche Jüngling, der hat es zwar nicht gemacht, aber Christus hat es ihm gesagt, verkaufe alles und gib es den Armen. Und Christus selbst sagt, und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist heilig dem Herrn. Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, habt ihr dem Herrn getan. Zweite Frage. Von was geben wir mindestens den Zehnten? Auch da, das hatte ich schon gesagt, gibt dieser Vers aus 3. Mose 27, Vers 30 uns Aufschluss. Von allen Früchten des Landes. Der Saat und der Bäume zu Hause. Also das bedeutet wirklich von allen Einnahmen, die du hast. Gehalt, Kindergeld, Taschengeld, für die hier Taschengeld bekommen. BAföG, Unterstützung von Personen, Renditen, Zinsen, Hartz IV. Ich weiß nicht, durch welche Menschen, durch welche Werkzeuge euch Gott das zum Leben gibt, was ihr braucht. Von allem. Nun, und wie ist das mit der Steuer? Die wird ja abgezogen vom Arbeitgeber. Die bekomme ich ja gar nicht. Nun sollte das etwa heißen, dass mir Gott dieses Geld nicht gibt, damit ich meine Steuer zahlen kann? Wer sich fragt, ob er nun den Zehnten vom Brutto oder vom Netto geben sollte, der sollte sich dann auch fragen, möchte ich von Gott Brutto oder Netto gesegnet werden? Voll oder mit Abzug? Hier gilt es eben auch, zuerst Gott. Zuerst an Gott denken. Dann kommt der Staat und die Steuer. Aber zuerst kommt Gott. Er ist der Besitzer. Und die dritte Frage ist vielleicht eine der spannendsten. Gibt es Gründe, warum man nicht mindestens den Zehnten geben kann? Gibt es da Ausnahmen? Nun, es gibt sehr viele Gründe, die vorgeschoben werden. Aber es gibt keinen wirklichen Grund. Es gibt keine Ausnahme. Randy Alcorn, der schreibt, ich glaube 15 oder 20 Begebenheiten. So, die Situation, der und der hat das und das gemacht und konnte deshalb den Zehnten nicht zahlen. Und dann schreibt er, was das Problem von ihm war. Lest euch das mal durch. Man kommt ins Lachen und man kommt ins Weinen. Also, auch mein Leben stand da drin, meine Studentenzeit als Theologiestudent in Hannover, das perfekte Beispiel da drin. Ich habe in der Zeit nicht meinen Zehnten gezahlt, überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich habe aber darüber nachgedacht, ja, ich lebe ja von Spenden. Mir geben ja Leute etwas, damit ich hier studieren kann. Und ich kann doch jetzt nicht von dem Zehnten, den mir Leute geben, wieder den Zehnten geben. Ich helfe dafür ein bisschen in der Gemeinde und mache ein paar andere Sachen und habe mir so den Weg durch mein Theologiestudium ergaunert. Das ist der Fall. So ist es gewesen. Also, ob es Schulden sind, die man erstmal unbedingt zurückzahlen muss, ob man eben kaum Geld übrig hat, ob man selber von Spenden und Stützen lebt, ob man erstmal mit der Ausbildung fertig werden muss oder das Haus erstmal bauen muss oder die Kinder erstmal versorgen muss. Wenn ich danach gehe, ich werde immer Gründe finden. Ja, ich will ja gern den Zehnten geben, aber noch nicht jetzt, sondern dann, wenn ich Geld habe. Dann schieben wir uns im Gehorsam auf. Und aufgeschobener Gehorsam ist Ungehorsam. Das bedeutet in diesen Fällen, dass man Gott beraubt. Und mindestens den Zehnten zu geben, das bedeutet, dass man Gott vertraut. Ja, ich habe eigentlich zu wenig. Es wird diesen Monat nicht wieder reichen. Gerade dann sollte ich umso mehr Gott geben. Um zu zeigen, ich vertraue auf dich, dass du mich versorgst. Ich lebe doch nicht von meinem Zehnten. Ich lebe doch von Gott. Ich bin doch von ihm abhängig. Wenn wir Gott geben, wenn wir für ihn geben, dann gibt uns das die Chance, im Vertrauen zu wachsen, im Glauben zu wachsen. Und es gibt einem die Chance, Glaubenserfahrungen zu machen, die unbezahlbar sind. Wisst ihr, es geht doch nicht in erster Linie darum, dass die Gemeinde finanziert ist, dass die Mission finanziert ist. Gott kümmert sich um sein Reich. Er finanziert das. Es geht um unseren Gehorsam. Es geht um die Anbetung Gottes. Es geht um Gottvertrauen. Und es geht um unsere Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.